Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, der uns kennt, der uns liebt, der weiß, was wir brauchen. Wir danken dir für dein Wort, das lebendig ist, das heute noch zu uns redet. Und wir bitten dich jetzt für die Predigt im Speziellen, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden zu uns. Amen. Heute wollen wir uns in der Predigt mit einem Psalm beschäftigen, der vielen von uns sehr bekannt ist. Es ist der Psalm 103 und wir beschäftigen uns heute mit der ersten Hälfte vom Psalm. Beim nächsten Mal, wenn ich Predigt habe, schauen wir uns die zweite Hälfte vom Psalm an. Mit den ganz bekannten Bibelstellen ist es ja so, dass die vor allem deshalb ja so bekannt sind, weil sie auch eine besonders große Tiefe haben. Weil sie ja ganz bedeutsam sind für unser Leben. Und unser Anliegen ist, dass gerade dieser bedeutsame Psalm auch heute in besonderer Weise zu uns reden kann. Psalm 103, die Verse 1 bis 11. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Es ist ganz interessant, wie David hier diesen Psalm beginnt. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Im Grunde genommen ist das eine Selbstaufforderung. Er ermuntert sich selbst, Gott zu loben. Quasi ein kleines Selbstgespräch, oder? Kennen wir solche Selbstaufforderungen auch aus unserem Leben? Ja, klar kennen wir das. Zum Beispiel beim Unkrautjäten im Garten, wenn man überhaupt keine Lust mehr hat, Unkraut zu jäten, lieber in der Hängematte liegt und ein gutes Buch liest und so. Da muss man sich selbst auffordern, komm Christopher, jetzt noch diese kleine Ecke und dann darfst du. Oder wir kennen das, ich weniger, aber andere vielleicht, beim Fensterputzen. Wenn man gar keine Lust hat, die ganzen Fenster vom Haus zu putzen und denkt, irgendwann sollte das schon gemacht sein, aber ja. Und dann ermuntert man sich selbst, so, jetzt fängst du an und dann ist es auch mal wieder erledigt. Da redet man sich selbst zu. Oder Kinder kennen das vielleicht vom Hausaufgaben machen. Da will man überhaupt keine Hausaufgaben machen und dann muss man sich selbst gut zureden, so, und jetzt machst du und dann darfst du danach spielen gehen und so. Ja, wir kennen das von verschiedenen Bereichen vom Leben, wo es einen Überwindung kostet, etwas zu tun und dann fordert man sich selbst auf. Beim Lob Gottes ist das manchmal auch so. Nicht immer geht uns das Lob Gottes einfach so über die Lippen. Und wenn wir David anschauen, der diesen Psalm geschrieben hat, das sehen wir in seinem Leben, dass es viele Lebenssituationen gab bei David, die waren alles andere als einfach. Deshalb hat der David ja auch viele Klagepsalmen geschrieben. David kannte viele Situationen, wo es von den äußeren Lebensumständen her ihm nicht nach Gottlob zumute war. Und deshalb fängt der David diesen Psalm hier an: Lobe den Herrn, meine Seele. Es ist gut, dass du Gott lobst, und deshalb lobe den Herrn. Und jetzt steigert David die Selbstaufforderung noch. Er sagt nicht nur, lobe den Herrn, meine Seele, sondern er sagt hier auch, alles, was in mir ist, soll Gott loben. Alles. Was ist denn das? Alles, was in uns ist, wo Gott loben soll. Nun, in uns, da steckt eine ganze Reihe von Dingen. In uns, da steckt zum Beispiel unser Wille, unsere Entscheidungskraft. Tagtäglich treffen wir ja verschiedene Entscheidungen. Heute Morgen musste ich die Entscheidung treffen, was für eine Krawatte ziehe ich an. Da zum dunkelblauen Anzug, da passt blaue Krawatte. Ist nicht so eine schwierige Entscheidung gewesen. Bei den Frauen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, diese Entscheidung zu treffen. Wenn ich da diskriminiert haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung. Einfach als Veranschaulichung gemeint. Wir müssen tagtäglich Entscheidungen treffen. Die einen sind schwieriger und die anderen sind leichter zu treffen. Junge Menschen haben ganz wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Was für einen Ehepartner soll ich wählen? Oder wie soll es mit mir beruflich weitergehen? Auch wenn man im Beruf drinsteht und es sind Veränderungen dran, da sind das ganz schwierige Entscheidungen. Wir haben In uns steckt ein Wille, die Entscheidungskraft. Und mit dem, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wollen wir letztendlich Gott loben. Lasst uns mit unserer Entscheidungskraft, mit den Entscheidungen, was für Entscheidungen wir treffen, letztendlich Gott die Ehre geben. Wir haben ein Wille, eine Entscheidungskraft, aber in uns steckt auch eine Lebensenergie. Eine Tatkraft. Wir können unsere Hände für Dinge einsetzen, wir können unsere Füße für Dinge einsetzen, und jetzt wollen wir unsere Tatkraft, die wir haben, nicht einfach nur egoistisch für uns benutzen und denken, so, ich will das unternehmen, ich will das machen und so, und dann einfach nur auf uns selbst schauen, sondern mit der Tatkraft, mit den Unternehmungen, die wir machen, wollen wir letztendlich Gott loben. Wir wollen unser Leben einsetzen zur Ehre Gottes. Mit den Dingen, die wir unternehmen können, wollen wir Gott loben. Und das kann ganz verschieden aussehen, wie wir unsere Tatkraft zur Ehre, zum Lob Gottes einsetzen können. Ganz klar in der praktischen Mitarbeit hier in der Gemeinde. Und ich bin so dankbar, wie viele Mitarbeiter wir hier im praktischen Bereich auch in der Gemeinde haben. Hinten an der Technik für die wunderschönen Blumen, wo die Margret uns jeden Sonntag bereitstellt, in der Sonntagsschule und so weiter und so fort, im Siegrist-Dienst. Vielen herzlichen Dank. Wir wollen Gott loben mit unserer Tatkraft. Aber dann gibt es ja nicht nur die Mitarbeit in der Gemeinde, mit der wir Gott loben können, sondern eine ganz praktische Mitarbeit ist auch gefragt bei der Evangelisation von Live on Stage. Und da kann man sich auch mal auf der Homepage noch mal einklinken und schauen, wo könnte ich mich vielleicht dort mit der praktischen Arbeit betätigen, um letztendlich zur Verherrlichung Gottes auch beizutragen, dass Menschen zu Jesus finden können. Und dann können wir auch im ganz Alltäglichen, zu Hause, in der Nachbarschaft, wo vielleicht Menschen sind, die Hilfe brauchen, und wir können unsere Hilfsbereitschaft anbieten und so unseren Mitmenschen vor Ort ganz praktisch die Liebe Gottes zeigen. Glauben leben wir nicht nur durch das, was wir sagen. Glauben ist nicht nur eine innere Herzenshaltung, sondern Glauben zeigt sich immer auch, wie wir unsere Hände und unsere Füße einsetzen, nämlich zum Lob Gottes. Und all das, was wir tun, soll letztendlich zum Lob Gottes dienen. Wir sehen, Gott zu loben, das ist nicht einfach nur eine Gefühlsangelegenheit, sondern das umfasst unseren Willen, das umfasst unsere Tatkraft und ganz natürlich auch unsere Gefühle sind ein Teil von unserem Wesen. Und auch damit wollen wir Gott loben. Und jetzt kann man sagen, ja, meine Gefühle, das ist so eine Sache mit meinen Gefühlen. Ja, die habe ich ja nicht einfach so im Griff. Die Hormone, die schütten sich da irgendwie selbstständig aus und ich weiß gar nicht, wie ich das kontrollieren kann. Und je nachdem, wie ich mich fühle, da lobe ich halt Gott. Und wenn ich mich nicht danach fühle, dann lobe ich Gott eben nicht. Klar, unsere Gefühle, die haben wir nicht immer im Griff. Aber ich möchte auch eins sagen. Wir können unsere Gefühle auch beeinflussen. Wisst ihr nämlich wie? Je nachdem, womit wir unsere Wahrnehmung füllen, mit dem, was wir sehen, mit dem, was wir hören, mit dem, was wir uns in Erinnerung rufen, können wir unsere Gefühle beeinflussen. Achtet mal drauf, wenn ihr Fernsehen schaut. Wenn ihr, je nachdem, was für einen Film ihr schaut, merkt ihr, aha, ich werde entweder traurig oder ich werde fröhlich und das erheitert mich. Oder ihr könnt euch auch ein Fußballmatch anschauen oder so. Da merkt man auch die Gefühle, das, was man sieht, das macht was mit unseren Gefühlen. Und das ist etwas ganz Logisches. Je nachdem, wie wir unsere Wahrnehmung beeinflussen, beeinflusst das auch unsere Gefühle. Und deshalb sagt der David hier etwas ganz Wichtiges. Er zeigt uns auf, dass wir auf das schauen sollen, wer Gott ist. Dass wir auf das schauen sollen, was Gott tut. Zunächst sagt David hier nämlich, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lasst uns auf das achten. Gott ist heilig. Sein Name ist heilig. Bei ihm gibt's nichts Schlechtes. Gott ist absolut gut. Bei ihm gibt's, wenn man das objektiv betrachtet, überhaupt rein gar nichts auszusetzen. Und doch gibt es immer wieder Menschen, die klagen Gott an und sagen, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott so viel Schlimmes in der Weltgeschichte zu? Oder warum muss mir sowas im persönlichen Leben passieren? Das ist schlimm. Warum lässt Gott das zu? Wenn Gott tatsächlich ein Gott von der Liebe wäre, dann würde er sowas nicht zulassen. Aber das ist falsch, Gott so anzuklagen. Klar, bitte versteht mich hier nicht falsch. Es gibt schwierige Lebenssituationen, wo wir Gott unsere Lage klagen können. Und wo wir auch die Frage stellen können, warum lässt Gott das zu? Aber nicht aus einer anklagenden Perspektive, sondern einfach, weil wir so verzweifelt sind in unserer Situation und einfach nicht wissen, warum ist das so? Und das ist dann eine Form von der Klage, aber keine Anklage. Wir wollen nicht Gott anklagen, sondern wir wollen vor Augen haben, Gott ist heilig. Bei ihm gibt's nichts Falsches. Er macht alles richtig. Vielmehr, wenn wir so viel Böses und Schlechtes und Schlimmes in der Welt sehen, müssen wir uns die Frage stellen, warum lässt der Mensch das zu? Achten wir mal drauf. Wenn wir mal all das Böse und Schlechte und Schlimme in der Welt anschauen, und uns fragen, wer ist da der Urheber, Gott oder der Mensch? Wir könnten wahrscheinlich bei ganz vielen, bei 99% oder noch mehr, in irgendeiner Weise den Mensch als Urheber von diesen schlimmen Dingen eruieren. Wie viel Leid passiert in der Welt, weil Menschen habgierig sind und dann andere ausbeuten oder andere übervorteilen? Wie viel Leid passiert auf der Welt, weil Menschen tratschsüchtig sind und dann Dinge über andere Leute verbreiten, wo eigentlich nicht recht sind? Wie viel Leid passiert in der Welt, weil Menschen überheblich sind und dann in ihrer Überheblichkeit andere Menschen verletzen? Die größte Anzahl von leidvollen Erfahrungen können wir darauf zurückführen, dass Menschen böse sind, dass Menschen sündig sind. Und letztendlich können wir alle negativen Dinge auf die Sünde zurückführen, nämlich weil Adam und Eva gesündigt haben und aus dem Paradies vertrieben worden sind und weil wir deshalb getrennt von Gott leben. Wir sehen, der Mensch ist eigentlich der größte Urheber von dem vielen Leid, wo wir erleben in der Welt. Nicht Gott ist böse, sondern wir Menschen sind böse. Und jetzt können wir das auch ganz persönlich auf uns nehmen und fragen, wo bin ich überall schon Urheber vom Leid gewesen? Wo bin ich Urheber vom Leid für andere Menschen geworden? Wo habe ich Dinge geredet, wo andere verletzt worden sind? Wo bin ich überheblich gewesen? Und das sehen wir, nicht wir sind in der Position, dass wir Gott anklagen können, sondern vielmehr wir stehen unter der Anklage Gottes. Wir sind schuldige Menschen und haben eigentlich das göttliche Gericht, den ewigen Tod verdient. Und jetzt lesen wir hier diese wunderbaren Verse im Psalm, Verse 3 und 4, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott möchte uns nicht verurteilen, sondern er möchte uns die Sünden vergeben und uns ein ewiges neues Leben schenken. Er möchte uns vom Verderben erlösen. Er möchte uns krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Und damit das möglich wurde, hat Gott in seiner Liebe seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Auf ihn, auf Jesus, der völlig ohne Sünde war, hat Gott unsere Sünde gelegt. Jesus trug die Strafe für unsere Sünde. Für uns ist er am Kreuz von Golgatha gestorben und auch wieder von den Toten auferstanden. Durch Jesus gibt es für uns einen Weg von der Vergebung der Sünden. Für uns gibt es einen Weg durch Jesus, damit wir gekrönt werden mit Gnade und Barmherzigkeit und unter diesem Vorzeichen unser Leben führen können. Und wie kommen wir dazu? In Vers 11, da steht das, da heißt es, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Also, wenn wir Gott fürchten, haben wir die Verheißung, dass wir ein Leben unter der Gnade Gottes führen können. Was bedeutet Gott fürchten? Das bedeutet, dass wir einmal den Rettungsweg, den Gott verordnet hat, den Gott allen Menschen verordnet hat, anerkennen und annehmen, nämlich Jesus. Dass wir Jesus unsere Sünden bekennen und sagen, Herr Jesus, ich habe das und das gemacht. Ich habe bisher mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen gelebt. Bitte vergib du mir. Und dann bedeutet Gott fürchten als zweites auch, dass wir Jesus als unseren Herrn anerkennen und ihm nachfolgen und im Gebet Jesus unser Leben anvertrauen und sagen, Herr Jesus, du sollst mein Herr sein. Ich möchte dir nachfolgen und dir ein Diener sein. Ja, wenn wir Jesus als unseren Retter und Herrn anerkannt haben, da gilt uns, dass Gott uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Eine Krone tragen Könige. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Und unsere Krone, die uns aufgesetzt wird, ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist jetzt ein schönes Bild, so gekrönt mit der Gnade und Barmherzigkeit zu sein. Was bedeutet dieses Bild für uns? Was bedeutet das, unter der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu leben? Wir finden hier ganz viele Punkte aufgeführt in diesem Psalm. Es heißt hier, der heilt alle deine Gebrechen. Ja, Gebrechen, die kennen wir aus unserem Leben. Wer ein bisschen älter ist, kennt schon ein paar mehr Gebrechen in seinem Leben. Wer jünger ist, der wird die wahrscheinlich irgendwann noch kennenlernen. Aber wenn es heißt, der heilt alle deine Gebrechen, dann ist das eine Verheißung. Die Verheißung, dass wir Gebrechen haben, aber auch davon geheilt werden. Wann werden wir von allen unseren Gebrechen geheilt? Das werden wir dann, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, hier auf der Erde. Das ist eine zukünftige Verheißung. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, da passiert nämlich Folgendes. Für alle diejenigen, die gläubig verstorben sind, vielleicht auch an verschiedenen Gebrechen, die werden dann auferstehen und bekommen einen neuen Leib, einen Leib der Herrlichkeit. Und dieser Leib der Herrlichkeit, der wird keine Gebrechen mehr haben. Der wird völlig gesund sein und der wird gar nicht mehr krank werden. Einen solchen Leib werden dann die verstorbenen Gläubigen bekommen. Und den werden nicht nur die verstorbenen Gläubigen bekommen, sondern auch alle Gläubigen, die zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesus leben. Die werden auch so einen genialen Leib bekommen, der nicht mehr anfällig ist für Krankheit. Da dürfen wir uns drauf freuen, gerade wenn wir vielleicht verschiedene Gebrechen und Wehwehchen haben. Wir dürfen uns freuen. Wir haben die Verheißung von einem neuen Leib, wo man kein Rückenweh mehr hat oder Knieweh oder Herzprobleme, wo man springen und laufen kann, wenn man das nicht mehr kann. Aber wir haben einen Gott, der souverän ist und auch heute noch heilen kann. Und das macht Gott ab und zu auch hin und wieder. Manchmal dürfen wir erleben, wie Gott als Zeichen von dem, so wie als Lichtblick für uns, dass das tatsächlich einmal sein wird, dass Gott auch zeichenhaft Menschen gesund macht, die medizinisch nicht mehr gesund zu machen scheinen. Wo Gott durch sein Eingreifen sagt, jawohl, ich bin der Heiland der Welt, ich kann heilen und ich werde in Zukunft alle eure Gebrechen heilen. Wir dürfen mit dieser wunderbaren Verheißung leben, der heilt alle deine Gebrechen. Und dann weiter dürfen wir mit der Verheißung leben, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, wie ist das mit dem Adler? Wird der groß geboren und dann entwickelt er sich zurück, wird immer jünger, 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 bis es ein Ei wird? Nein, sicher nicht. Auch ein Adler wird alt. Aber was passiert beim Adler? Der tut sich mausern, oder? So, die alten Federn, die tut er immer wieder ausreißen. Und dann, habe ich gelesen, scheint es anscheinend so zu sein, dass innerhalb von 40 Tagen dann die Federn wieder nachwachsen und dann ist eine neue Feder da. Und so kann der Adler sein Gefieder immer wieder erneuern. Außerdem tut er das auch gut pflegen, sein Gefieder und so. Und jetzt, wenn ich euch so anschaue, wenige von euch tragen Federschmuck. Genau gesagt, niemand, keinen Federschmuck. Wie ist das bei uns? Was erneuert sich bei uns? In 2. Korinther 4, Vers 6, da lesen wir das. Da heißt nämlich, sondern wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Wenn der äußere Mensch zugrunde geht, also äußerlich, da werden wir alt. Der äußere Mensch verfällt. Aber dadurch, dass wir Jesus als unseren Herrn und Heiland in unser Leben aufgenommen haben, lebt ja Jesus durch den Heiligen Geist in uns. Und jetzt kann unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert werden. Und das ist mein großes Anliegen, dass wir genau die innere Mauser auch vornehmen. Dass die alten Federn, dass wir die wie ausreißen, die Dinge, die nicht gut sind in unserem Leben, die sündig sind, die böse sind, die von der eigenen menschlichen Natur bestimmt sind, dass wir die entfernen. Vielleicht gibt es so manche alte Federn auch in deinem Leben, wo du genau weißt, eigentlich ist das etwas, das gehört rausgerissen. Vielleicht hast du es schon mal probiert, mit dem ersten Guck hat es nicht funktioniert. Vielleicht nimmst du dir vor, nochmal einen Guck zu machen und es funktioniert immer noch nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, geh doch auf einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin von der Gemeinde zu, wo du das Vertrauen hast und versuch es mit ihnen zusammen. Dass wir da gemeinsam auch die Dinge angehen, die nicht gut sind, die rausgerissene gehören. Weil dann kann etwas nachwachsen. Die neue Feder. Das Leben, so wie es Gott gefällt. Und mir ist es ein großes Anliegen, wenn wir alt geworden sind, dass wir dann nicht irgendwie auf unser Leben zurückblicken müssen und denken, ach, hätte ich doch und hätte ich in den jungen Jahren schon diesen Schritt gemacht und erst im Alter tun, sondern dass wir dann sagen können, jawohl, es ist gut gewesen. Gott hat mich im Leben verändert. Er hat mich immer wieder neu gemacht. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir im Alter nicht irgendwie verbittert sind und dann denken, ach, wie ist das doch schlecht gewesen, man, so viel habe ich leiden müssen, sondern dass wir sagen können, jawohl, es ist vielleicht manches schwer gewesen im Leben, aber Gott hat mir die Kraft gegeben. Gott hat mich durchgetragen und Gott hat mir in allem Gutes getan. Er hat mir Kraft gegeben, er hat mich durchgetragen. Ich habe Grund, Gott zu loben. Das ist mein großer Wunsch, dass wir im Alter nicht irgendwelche verbitterten Menschen sind, sondern dass wir innerlich jung sind, voll des Lobes Gottes und sagen können, der Herr hat mich mit Gutem gesättigt. Weiter haben wir die Verheißung, dass Gott Gerechtigkeit üben wird und in dem Unterdrückten Recht verschaffen. Wenn die Verheißung lautet, Gott verschafft dem Unterdrückten Recht, bedeutet das, dass wir auch Unterdrückung erfahren. Dass wir Unrecht erdulden müssen. Unrecht erdulden, das gehört zu dem Wesen unserer Welt dazu. Wir leben in einer gefallenen Welt. Da gehört es dazu, dass wir immer mal wieder Unrecht erfahren, dass wir bedrückt werden. Und doch haben wir die Verheißung und dürfen unser Leben hier in dieser Welt leben mit dem Wissen, und Gott übt Gerechtigkeit. Er verschafft dem Unterdrückten Recht. Was bedeutet das konkret? Ja, wir können sagen, Jesus kommt mal wieder und dann wird alles gut sein. Das stimmt. Aber das bedeutet auch, und Gott hat schon jetzt die Kontrolle über die Welt. Alles, was uns widerfährt, muss an ihm vorbei. Gott weiß, wie viel er uns zumuten kann und wie viel nicht. Und wenn Gott sagt, uns ist fertig und jetzt ist genug Unrecht erlitten, dann ist genug Unrecht erlitten. Und dann macht Gott dem ein Ende, weil er der souveräne Herr über der Weltgeschichte bleibt. Und da mit dieser Verheißung dürfen wir leben. Wir werden nicht so viel ertragen müssen, dass wir es nicht ertragen können. Sondern Gott macht zur rechten Zeit dem ein Ende. weil wir die Verheißung haben und Gott schafft dem Unterdrückten Recht. Wir dürfen, wo wir Unrecht erleiden, das Gott klagen und gleichzeitig glaubend wissen, und Gott wird zu seiner Zeit handeln und Recht schaffen. Wir haben einen wunderbaren Gott, dessen Gnade und Barmherzigkeit wir erleben dürfen. Unter Gottes Gnade und Barmherzigkeit dürfen wir gekrönt sein. Und jetzt erinnert David seine Leser in den Versen 7 bis 10 noch an etwas. Nämlich, er erinnert seine Leser daran, das Volk Israel, das Volk Gottes, ist Gott gegenüber immer wieder schuldig geworden. In Vers 7, da heißt es, Gott hat Moses seine Wege wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Gott hat seinem Volk wahnsinnig viel Gutes getan. Und dann Vers 10, er hat mit uns nicht gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Das Volk Israel, das Volk Gottes, ist immer wieder schuldig geworden an Gott. Und Gott war geduldig und gütig mit seinem Volk. Eigentlich Wahnsinn, wenn man schaut, wie sich das Volk Israel verhalten hat, das Volk Gottes, Gott gegenüber, der so gut und gnädig war. Und Gott hat seine Gnadensverheißung und Barmherzigkeitsverheißung nicht von seinem Volk genommen. Ja, Gott hat auch uns viel Gutes getan. Und wir sind Gott auch immer mal wieder untreu gewesen. Und wenn wir schauen, was wir eigentlich verdient hätten, an diesem Gott, der uns so viel Gutes getan hat, der uns so seine Liebe gezeigt hat, und wir haben uns so Gott verhalten, eigentlich hätten wir nicht seine Gnade verdient. Und doch erweist Gott uns immer wieder seine Gnade und Barmherzigkeit. Was löst das bei uns aus, wenn wir sehen, wie wir uns Gott gegenüber verhalten haben und wie Gott sich uns gegenüber verhält, dass er uns überschüttet, dass er uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit? Das könnte bei uns eine berechnende Überlegung auslösen. Ja, wenn Gott sowieso gnädig und barmherzig ist, dann kann ich ja leben, wie ich will. Aber nein, achten wir drauf, wenn wir sehen, was wir verdient hätten, wie wir uns ungehörig Gott gegenüber verhalten haben und Gott uns trotzdem mit Liebe, mit Gnade und Barmherzigkeit begegnet, dann löst das in uns etwas anderes aus. Nämlich, dass wir überwältigt sind von seiner großen Gnade. Das löst in uns den Wunsch aus, ganz in der Nachfolge von Jesus zu leben, ganz zur Ehre Gottes zu leben. Das löst in uns aus, dass wir von Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Güte und Geduld bewegt, dass wir das nicht verachten wollen, sondern uns zur Umkehr von Gott treiben lassen wollen. Und das ist mein Wunsch für uns, dass die Gnade und Barmherzigkeit Gottes uns prägt und wir aus Dank zu Gottes Ehre und zu seinem Lob leben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wenn wir in unser Leben hineinschauen, vor allem wenn wir auf das schauen, was du uns getan hast, dass du für unsere Sünden gestorben bist, für uns auferstanden bist, dass du uns ein neues Leben gibst, für all das Gute, das wir erfahren haben, da löst das in uns große Dankbarkeit aus. Und Herr Jesus, danke, dass wir immer wieder von der Sündenvergebung leben können, dass du uns alle unsere Sünden vergibst und hilf du uns in dieser Umkehr zu leben, zu deiner Ehre und zur Verherrlichung. Unsere Seele soll dich für immer loben und preisen. Amen.